Hier ist der Runner's World Podcast mit einer neuen Folge für euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, seid ihr denn manchmal ohne Smartphone und ohne GPS-Uhr unterwegs? Und das auch noch in unbekanntem Gelände? Also ich persönlich muss zugeben, nie. Und ich hätte da wahrscheinlich auch Schwierigkeiten, mich zu orientieren. Genau darum geht es aber bei dem Laufsport, den unser heutiger Podcast-Gast betreibt. Nämlich, ihr habt es im Titel schon gelesen, Orientierungslauf. Anselm Reichenbach ist da im letzten Jahr sogar Juniorenweltmeister auf der Sprintdistanz geworden, kann uns also bestens erklären, wie genau der Sport funktioniert, was man dafür braucht und natürlich, warum es Spaß macht, Orientierungslauf zu betreiben. Wenn ihr also mal Abwechslung zum herkömmlichen Geradeauslaufen sucht, dann könnte Orientierungslauf es für euch sein. Bleibt gerne dran, jetzt geht's los mit der Folge. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr, heute einem Gast zugeschaltet zu sein, in der Ferne, in Norwegen. Mhm. Anselm Reichenbach ist heute der Gast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Oh, danke. Danke, dass ich dabei sein darf und liebe Grüße aus Norwegen.
Danke, danke. Ja, freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Den Titel der Folge hat man ja jetzt wahrscheinlich schon gelesen. Es geht heute um den Orientierungslauf. Ist, glaube ich, noch nicht zu viel verraten. Mhm. Zu sagen, dass du da eben unser Experte heute bist, weil du diesen Sport selbst betreibst und auch im letzten Jahr Juniorenweltmeister geworden bist auf der Sprintdistanz, wenn ich mir das hier richtig notiert habe.
Genau, das stimmt.
Insofern, ja, bin ich sehr gespannt, was du uns berichten kannst über den Orientierungslauf. Ich weiß zugegeben eigentlich gar nichts drüber. Also es ist die ideale Voraussetzung, um ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Aber die allererste, die ich dir stellen möchte, ist, warum Norwegen? Hast du da bessere Trainingsbedingungen für den Orientierungslauf?
Auf jeden Fall. Aber die Antwort ist wahrscheinlich noch ganz viel einfacher. Ich bin hier einfach geboren, in Oslo.
Ah, okay.
Und aufgewachsen. Also ich wohne eigentlich schon mein ganzes Leben lang in Norwegen und habe noch nie in Deutschland gewohnt.
Nein.
Nee.
Aber du startest für einen deutschen Verein.
Ja, also ich starte für das deutsche Nationalteam. Das ist quasi, sagen wir so, die wichtigsten Wettkämpfe, die laufe ich alle für Deutschland. Mhm. Und jetzt studiere ich in Trondheim in Norwegen und da laufe ich für einen norwegischen Verein.
Ah,
aber
okay.
Wenn ich in Deutschland laufe, habe ich auch einen deutschen Verein.
Ah, okay. Und wie kommst du dann zu Deutschland? Also das heißt, ein Elternteil ist bei dir norwegisch und die andere Hälfte deutsch?
Bei mir sind beide Elternteile deutsch.
Okay.
Und ja, die sind, glaube ich, 2001 oder 2002 ausgewandert, um ja, bessere Arbeitsbedingungen zu finden.
Ah,
was man halt
verstehe,
so macht.
Verstehe.
Hm.
Ah, sehr
genau.
Spannend.
Genau, und ja, der Orientierungssport in Norwegen, also ich kann ja gerne dazu kommen, wie ich überhaupt zum Sport gekommen bin.
Sehr, sehr gerne.
Genau, das kennt man ja wahrscheinlich in Deutschland nicht, genauso wie du. Ich kenne kaum einen Deutschen, den ich jetzt nicht aus der Orientierungslaufszene kenne, der schon mal vom Orientierungslauf was gehört hat. Ich habe es auch meiner ganzen Großfamilie schon erklärt, was es ist, mehrmals. das ist ein skandinavischer Sport. Oder ist auf jeden Fall in Skandinavien erfunden worden.
Ja.
Und da geht es eigentlich darum, von einem Startpunkt bis ins Ziel zu laufen und dazwischendurch verschiedene Posten zu finden. So schnell wie möglich. Und die einzigen Hilfsmittel, die man da hat, ist eine Karte und ein Kompass.
Okay.
Ja, genau. Und die Strecke, die kennt man davor überhaupt nicht. Die Karte hat man auch noch nie gesehen. Die kriegt man dann im Startaugenblick zum ersten Mal.
Das heißt, Moment, ich kann jetzt nicht einfach mein Smartphone nehmen und so wie ich das normalerweise tue, weil ich ohne total aufgeschmissen bin und mich wirklich leicht verirre, das darf ich nicht benutzen, um das Ziel und diese Posten zu finden.
Nee, das ist verboten. Das Smartphone, das wäre quasi ein illegales Hilfsmittel. Und die Herausforderung im Sport liegt halt daran, den Weg zu finden und zu wissen, wo man ist und zu wissen, wie man schnell von A nach B kommt.
Okay, das heißt, es geht einerseits schon auch um schnell. Wer zuerst da ist, hat ja gewonnen. Aber man muss eben gleichzeitig auch noch diese, ja, wie sagt man, geistige Leistung oder Orientierungsleistung, sagt dann ja auch wieder der gesamte Name, erbringen, sich da durch den Wald oder wo findet es statt, zu schlagen.
Ja, genau, das ist richtig verstanden. Und ich finde auch, das macht den Sport so viel besser als nur laufen, sagen wir es mal so, dass man da nicht auf der Bahn nur seine Runden dreht, sondern währenddessen halt noch ein paar, ja, halt die ganze Zeit was denken muss. Und ja, wie du schon angesprochen hast, das findet im Wald statt, oder das ist da, wo es angefangen hat. Aber inzwischen ist es quasi, ich glaube, das war mal so eine Idee vor langer Zeit, dass das ein bisschen ans Volk gebracht werden soll, damit der Sport auch ein bisschen wachsen kann.
Ja.
Hat man sich dafür entschieden, dass das auch in der Stadt stattfinden kann. Und das ist ein Format, wo es, das Orientieren, das Kartelesen in der Stadt, das geht deutlich einfacher als im Wald. Da findet man auch leichter die Posten. Dafür geht es aber natürlich viel schneller. Und so ist dann quasi eine neue Herausforderung zwischen die Balance zwischen Geschwindigkeit und dem Orientieren. Genau, also du kannst sowohl im Wald querfeldein als auch in der Stadt laufen.
Bevor wir dann vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen, wie du dafür trainierst, aber nochmal die Frage, diese Posten, also da stelle ich mir zuerst mal wie so Fähnchen vor, ist das richtig?
Ja, das ist nicht ganz falsch. Das sind eigentlich einfach diesen orange und weiß, sind solche kleine Schirmchen.
Ja.
Etwa, sagen wir, 20 mal 20 Zentimeter groß, dreieckig. Und ja, die hängen halt etwa auf, sagen wir, Hüfthöhe.
Ja.
Und so sind die Posten markiert. Und viele, wenn man sich das erste Mal erklärt, ist mit Orientierungslauf, dass man da zu einem Posten läuft, denken dann irgendwie gleich an eine Schnitzeljagd, dass du dann irgendwie am Posten eine Quizfrage beantworten musst. Aber das ist dann nicht der Fall. Du läufst zum Posten, stempelst ganz schnell elektronisch und läufst dann wieder weiter.
Okay, das wollte ich nämlich auch schon fragen, weil irgendwer muss das ja auch kontrollieren, dass man wirklich da war. Sonst könnte man ja abkürzen und einen auslassen, oder?
Ja, genau. Aber dafür wird man disqualifiziert. Eine Disqualifikation hört sich erstmal ganz streng an, aber das passiert in dem Sport tatsächlich ganz schön oft.
Okay.
Weil man, keine Ahnung, was vergessen hat, man ist komplett grau am Ende vom Lauf und da überspringt man schnell mal einen Posten. Natürlich nicht mit Absicht, aber ja, du musst alle Posten haben im Ziel.
Weil man dann nicht mehr so gut denken kann, weil man ja dann am Ende doch noch schnell rennt.
Ja, genau. Und okay. Vor allem, was ich auch vielleicht noch erwähnen müsste, die Posten muss man natürlich auch in der richtigen Reihenfolge haben. Also von Posten 1, 2, 3 und so weiter. Genau.
Okay, und was die Länge angeht, ich habe eben schon gesagt, du bist auf der Sprintdistanz im Juniorenweltmeister geworden. Wie weit ist denn so eine Sprintdistanz und wie viele Posten gibt es da?
Ja, eine Sprintdistanz hat wohl wahrscheinlich eher so eine Ähnlichkeit zu einer Mitteldistanz oder Langdistanz bei Leichtathletik. Das dauert so etwa 15 Minuten. Mhm. Die 15 Minuten soll die Siegerzeit sein. Und da kommt man vielleicht etwa auf die 4 Kilometer.
Ja.
Grund, warum es Sprint heißt, ist eigentlich, weil der Sprint immer in der Stadt stattfindet und weil es dort schneller geht. Die anderen Distanzen, die es dann gibt, ist die Mitteldistanz und die Langdistanz. Wovon sagen wir so, die Langdistanz ist so ein bisschen die Königsdisziplin. Das ist, wenn du im Orientierungslauf Weltmeister wirst auf der Langdistanz, da bist du quasi der Beste, würde ich so sagen. Aber ja, die Mitteldistanz und die Langdistanz, die finden beide im Wald statt.
Und das macht sie von vornherein schon schwieriger, aber die Distanz ist schon auch eine längere.
Auf jeden Fall, ja. Also eine Mitteldistanz hat eine Siegerzeit von etwa einer halben Stunde. Und eine Langdistanz sind dann etwa 90 Minuten.
Ah, das ist aber auch interessant, ne? Dass es eigentlich dann eher so nach ungefährer Zielzeit geht und gar nicht so, wie man das ja sonst kennt, wenn man eher Straßenläufe macht. Der Halbmarathon ist eben dann 21 und ein bisschen Kilometer und ein 10-Kilometer-Lauf offensichtlich einfach immer 10 Kilometer lang. Das ist spannend.
Ja, aber das ergibt dann auch wieder auch Sinn, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Gelände. Und sagen wir, wenn man jetzt in Skandinavien läuft, hast du einen ganz anderen Boden, als wenn du irgendwo in Spanien oder Portugal läufst. Und deshalb können auch die Distanzen unterschiedlich sein. Du kannst in den 90 Minuten, kannst du, 18 Kilometer laufen, aber wenn es ganz anstrengend ist, viele Höhenmeter sind, dann reichen vielleicht auch 10 oder 12 Kilometer.
Okay, spannend. Und Spanien und Portugal hast du jetzt genannt, weil es da auch tatsächlich Orientierungsläufe gibt, bei denen du schon warst vielleicht. Also es ist schon auch ein Phänomen, das es in vielen Ländern gibt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine einigermaßen verbreitete Sportart, auf jeden Fall in Europa. Und auch eine Sportart, mit der man rumkommt in der Welt. Also ich war schon in vielen Ländern, um zu laufen. Und das finde ich, macht den Sport auch für mich so spannend, dass man in Ecken der Welt kommt, wo man nicht dachte, dass man jemals hinfahren würde. Ich war die Juniorenweltmeisterschaft, die ich gewonnen habe, war in Rumänien. Da wäre ich wahrscheinlich ansonsten nie wirklich hingefahren. Und ich glaube, der krankeste Ort, wo ich jemals war, war Weißrussland.
Oh, wow.
Das war,
Das ist jetzt auch kein klassisches Urlaubsland, so, wo man mal hinkommen würde.
Nee, das, ja, das war, glaube ich, sogar mein erster internationaler Lauf für Deutschland. Da, ja, kleiner Schock, aber hat echt Spaß gemacht.
Warum Schock?
Naja, die haben eine ganz andere Kultur. Norwegen ist ein privilegiertes Land, wo ich herkomme, wo ich bin, ja, gut aufgewachsen bin. Und da kommt man plötzlich, ja, in eine Diktatur und erlebt was ganz anderes. Aber das macht das Leben ja spannend, ein paar andere Sachen zu erleben, ja. Andere Kulturen.
Und auch spannend, dass der Sport dann ja oft doch auch ein verbindendes Element ist, ne? Weil man dann ja mit allen an der Startlinie steht. Gibt es eine Startlinie im Orientierungslauf?
Ja, es gibt eine Startlinie, aber man startet natürlich einen Einzelstart, also individuell. Und da hast du Startabstände von ja häufig 2 Minuten. So hast du, also ist halt sehr oft das Problem, dass du im Gegner einfach hinterherlaufen kannst.
Ja, natürlich, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber klar, das muss ja so sein.
Ja, das ist auch so. Und das ist, ja, das ist oft das Phänomen. So wurden auch schon Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen, dass eine schnellere Läufer oder Läuferin holt dich mit 2 Minuten ein und du kannst dann halt einfach hinten dran hängen bleiben. Und wenn es halt extrem schnell ist, dann reicht es für die, reicht's die 90 Minuten. Dann passt das so.
Da macht aber man sich aber nicht so beliebt, oder?
Man macht sich vielleicht nicht beliebt, aber andererseits geht das natürlich nicht so. Du würdest ja nicht sagen, ja, ich wurde jetzt eingeholt, ich lasse den jetzt erstmal eine Minute, steh stille und dann ja, läufst du weiter.
Ja, stimmt.
Aber du musst natürlich auch wieder selber aufpassen. Du kannst dich auf keinen verlassen. Es können ja alle Fehler machen. Und ja, so ist es halt. Dazu kann man auch noch sagen, in Staffeln, die es ja auch gibt beim Orientierungslauf,
ja,
da ist dann ein Massenstart. Und das ist dann so geregelt, dass der erste Posten auch viele andere Posten gegabelt sind. Das heißt, es ist nicht ein erster Posten, sondern 3 verschiedene erste Posten oder noch mehr. Und dann weiß man nicht, dass die Person neben dir unbedingt denselben ersten Posten hat. Und ja, dadurch, dass eine Staffel über mehrere Etappen geht, kannst du dann, also über die verschiedenen Etappen sind dann alle Teams dieselben Posten angelaufen und so wird es dann wiederum fair. Aber beim Einzellauf kann man das natürlich nicht machen.
Weil man aber so dann trotzdem nicht abgucken kann.
Genau.
Okay, spannend. Ja, ich merke schon, das sind ganz andere Herausforderungen als im Straßenlauf oder ja auch bei Trailrennen, wo ich jetzt so ein bisschen dran dachte. Das ist ja immerhin im Gelände, aber ja doch wieder ganz anders, weil da stehen ja auch alle an der Startlinie und laufen dann eben alle dasselbe Rennen so.
Und vor allem ist bei einem Traillauf geht es ja auch oft auf dem Trail, wie der Name schon sagt. Und beim Orientierungslauf läufst du wirklich querfeldein und auch oft durch das dickste Grün und die steilsten Hänge hoch und runter.
Okay.
Den Weg kann man sich natürlich selbst aussuchen. Wenn du jetzt nicht so ein Fan davon bist, durch das Dickicht zu laufen, kannst du ja quasi eine größere Schleife außenrum aussuchen, aber es ist natürlich nicht immer der schnellste Weg.
Okay, aber das machen die, also da gucken ja die Veranstalter wahrscheinlich vorher schon mal, wo man da dann durch müsste, muss, kann.
Naja, sagen wir so, die Veranstalter, die sind jetzt dafür zuständig, einen passenden Wald zu finden.
Ja.
Und die legen ja auch die Bahn. Also eine gewisse Kontrolle haben sie ja schon. Und die schicken dich jetzt nicht da irgendwo hin, wo es lebensgefährlich ist. Aber das soll ja auch herausfordernd sein. Und es geht ja nicht nur ums Orientieren, es geht ja auch ums Laufen. Und beim Laufen, also es geht ja auch quasi um die Technik beim Laufen, wie du über den Kahlschlag rennst, wo halt alle Bäume noch kreuz und quer liegen. Mhm. Oder dass du halt aufpasst, dass du da nicht umknickst und so. Da
technisch sehr anspruchsvoll, ja.
Ja, genauso wie ein Traillauf auch, über steiniges Geröll laufen muss ab und zu.
Ja.
Da ist das auch technisch anspruchsvoll.
Ist das für dich so der Reiz, den der Orientierungslauf ausmacht? Also wäre dir einfach normales Straßenlaufen zu langweilig?
Ja, nee, also ich habe schon oft überlegt, was ich jetzt machen würde, wenn ich den Orientierungslauf nicht gefunden hätte oder irgendwie nicht Spaß dran gefunden habe, als ich jung angefangen habe. Reines Laufen, irgendwie die natürliche Idee ist so. Ich habe gefühlt, habe ich so ein kleines Talent fürs Laufen. Mhm. Ich könnte mir gerne vorstellen, Leichtathlet zu sein. Ich stelle mir das Leben irgendwie fast leichter vor als Leichtathlet. Du gehst halt einfach zur Bahn und schrubbst da deine Intervalle oder machst deinen Dauerlauf, musst nicht so viel rumreißen. Und ist ja halt immer ein Aufwand, wenn du jetzt dein Orientierungslauftraining machen willst. Ich wohne ja in der Stadt, wie so viele andere Menschen. Da musst du erstmal ein bisschen rausfahren, bis du in den Wald kommst und da trainieren kannst. Aber ja, ich finde, ich das meiste von meinem Training besteht ja eigentlich aus Laufen. Und so macht mir das Laufen, das Reinlaufen natürlich auch viel Spaß.
Aber das heißt, du fährst aktuell jetzt auch wirklich immer ins Gelände zum Trainieren. Also ich hätte fast gedacht, vielleicht trainiert man sogar ein bisschen auf der Bahn, irgendwie, damit man schneller wird. Aber das machst du nicht, sondern du fährst wirklich immer raus und trainierst direkt da, wo auch Wettkämpfe sein könnten.
Ja, also ich, meistens trainiere ich schon in der Stadt und oder halt, wo ich halt wohne und laufe, das reine Laufen, weil das, muss ja erstmal viel Vorbereitung stattfinden, bevor man so ein Orientierungslauftraining überhaupt machen kann. Es muss eine Karte gefunden werden oder du musst einen Verein anschreiben, der eine Karte hat und du musst eine Bahn drauflegen. Und wenn du selber die Bahn legst, weißt du ja schon, wo die Bahn lang geht. Das macht es ja dann irgendwie nicht mehr so herausfordernd. Dann hast du nicht mehr die ganzen Routenwahlen, die du selber quasi beim Laufen entscheiden musst. Die weißt du ja schon von vornherein. Also musst du besten Freund haben oder Eltern, die dir halt die Bahn legen oder eben einen Trainer. Das heißt, wenn ich Orientierungslauf trainiere, mache ich das immer mit dem Verein, wo das halt organisiert wird.
Ah, okay. Und ja, klar, man kann sich ja nicht selbst austricksen, stimmt.
Ja. Im Grundtraining, wo ich ja zu Hause bin, nicht im Trainingslager, hoffe ich immer so 2-3 Orientierungslaufeinheiten in der Woche zu haben. Das heißt, der Rest ist dann entweder Stabi, alternativ oder halt viel Laufen, Intervalle und Dauerläufe.
Okay, also das kommt noch dazu. Das heißt, du trainierst schon jeden Tag, in Klammern mehrfach?
Ja, genau. Mindestens einmal am Tag.
Okay, und du kannst dir das aber gerade wahrscheinlich ganz gut mit deinem Studium einteilen. Was studierst du denn?
Ich studiere Architektur. Aha. Also schon ein Studium, was Zeit braucht, aber das geht noch, ja.
Auch viel am Schreibtisch sitzen, das ist wahrscheinlich der beste Ausgleich, in den Wald zu gehen.
Ja, nee, das ist ja dann die letzten Stunden, da wo du noch an der Uni sitzt und denkst, jetzt will ich eigentlich nur nach Hause und einfach laufen. Das ist dann immer brutal, aber das Laufen macht dir dann irgendwie Spaß und ist dann irgendwie auch therapeutisch.
Ja.
Genau.
Okay, sehr cool. Du bist ja jetzt Juniorenweltmeister geworden im letzten Jahr. Ich glaube, du steigst jetzt in diesem oder bist schon?
Ja, ich bin jetzt in diesem Jahr in den Elite-Bereich eingestiegen. Und die Saison, die fängt jetzt, wo wir es gerade aufnehmen, am nächsten Wochenende an für mich. Das heißt, da sind dann die ersten Läufe. Und mal sehen, wie das so läuft. Der Übergang ist für viele sehr schwierig, weil ist halt auch immer irgendwie was Mentales dabei, wenn ich jetzt Juniorenweltmeister geworden bin, einer der Besten war. Mhm. Plötzlich bin ich irgendwie einer der Letzten und kämpfe irgendwie um die hinteren Plätze. Aber hoffentlich, ist das in ein oder zwei Jahren wieder was anderes. Und durch Training kommt man ja dann wieder ran.
Ah, sehr spannend. Okay, das heißt, die Winter-Off-Season ist jetzt sozusagen gerade vorbei. Da finden auch wahrscheinlich dann überhaupt keine Läufe statt.
Ja, doch. Also so im Trainieren kann man ja immer. Also wir haben mehrere Trainingsläufe mit meinem Verein gehabt. Und ansonsten im Winter reist man halt, weil ich ja in Norwegen wohne, es liegt im Winter Schnee. Das macht das Laufen ein bisschen schwierig im Wald oder auf jeden Fall sehr anstrengend. Deshalb reist man oft in die südlichen Länder für Trainingslager. Und da gibt es dann auch jede Menge Möglichkeiten für Orientierungsläufe. So war ich jetzt, letzte Woche war ich in Ungarn mit dem deutschen Nationalteam und war da eine Woche lang vorbereiten für die Europameisterschaft, die dort im August stattfindet. Ah. Und da waren halt auch ein paar Läufe, wo eigentlich auch internationale Topläufer dabei waren. Und da konnte ich mich schon mal vergleichen mit denen. Und sagen wir so, das ist wie erwartet gegangen, dass die Elite-Läufer sind schon noch einen Ticken besser als der ehemalige Junior. Aber das kommt noch.
Ja, du steigst ja dann gerade erst ein. Ich glaube, da muss man sich dann bestimmt erstmal ein bisschen rantasten.
Genau, ja. Und ich hoffe halt erstmal, das große Ziel ist jetzt erstmal ins deutsche Elite-Nationalteam reinzubrechen. Also ich bin Teil des Kaders und das Ziel ist dann fürs WM-Team nominiert zu werden. Und mal sehen, wie das läuft. Momentan sehe ich meine Chancen dafür noch als ganz gut.
Ist die WM denn auch dieses Jahr schon wieder? Also wie ist das in der Orientierungslaufwelt? EM und WM jedes Jahr? Oder gibt es noch andere große Rennen? Was sind so die Highlights, wo man hin will?
Ja, WM ist das Größte. Das ist so wie im Laufen Olympia vielleicht. Orientierungslauf ist leider nicht olympisch. Okay. Und die WM findet aber jedes Jahr statt, nicht jedes vierte, so wie die Olympia. Und zusätzlich hast du auch noch die EM, und die findet auch jedes Jahr statt.
Okay.
Jedoch ist es immer abwechselnd, dass die, also dieses Jahr haben wir eine Sprint-WM, also die findet dann in der Stadt statt. Mhm. Und da haben wir eine Wald-EM. Und dann nächstes Jahr wird es wieder abwechselnd sein, oder umgedreht sein, dass wir eine Sprint-EM haben und eine Wald-WM.
Okay. Okay, und das ist dann immer im Wechsel. Dann kann man so ein bisschen, je nachdem, was einem mehr liegt, also wahrscheinlich ist der eine auch eher Spezialist dafür und der andere
dann beim anderen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau, ja, da kann man sich immer darauf vorbereiten. Das sind ja, dadurch, dass die WM findet jetzt im ersten Teil der Saison statt, sind auch die meisten Läufe jetzt in der ersten Teil der Saison, also bis zum Juli, sind auch Sprintläufe. Und danach wird dann umgeschaltet auf die Walddisziplin.
Okay, wo du eben schon Olympia sagtest, das ist ja immer ein riesiges TV- und Medienereignis.
Ja.
So ein Lauf im Wald stelle ich mir da jetzt ein bisschen schwieriger zu übertragen vor. Also gibt es da irgendwie Live-Übertragungen? So wahrscheinlich nicht, ne? Also wir können
ja
jetzt
doch
nicht
schon.
Ja.
Also das ist, das wird, sagen wir, für jedes Mal wird das besser. Die lernen noch ein bisschen, wie man das richtig produziert. Aber inzwischen ist das schon sehr unterhaltsam, auf jeden Fall für mich. Ich kenne ja die Szene so ein bisschen. Aber in Norwegen wird das auch direkt im staatlichen Fernsehkanal gesendet. Also so wie, wenn es jetzt im Deutschen im Ersten gesendet werden würde.
Ach okay, guck an.
Und auch in Schweden und Finnland und ist das ganz groß. Und ansonsten kann man sich das auch online anschauen.
Okay, also da gibt es tatsächlich Livestreams, wo man sagen kann, also wo man, wenn man jetzt sagt, das finde ich aber ganz spannend, sich das dann auch angucken kann, die Orientierungslauf-EM.
Ja, die sind dann alle auf der Seite der Internationalen Orientierungslauf-Föderation.
Okay.
Die Livestreams.
Cool.
Und so ein Livestream läuft, also du kannst ja nicht an jedem Posten eine Kamera haben und es kann ja auch kein Läufer mit in der Kamera rumlaufen. Sondern du hast dann immer ein paar Posten, wo du quasi das sind dann die Fernsehposten und ansonsten läuft man halt mit einem GPS-Sendegerät rum.
Ah.
Und dann so sieht man, das ist das kleine Problem, dass das nicht alle verstehen würden, wie wenn du jetzt diesen GPS-Punkt auf der Karte siehst, was da irgendwie wirklich passiert. Sondern das ist halt irgendwie nur ein Punkt, der sich über eine Karte bewegt.
Das ist ja, finde ich, sehr gemein, dass man einen GPS-Sender dabei hat und man darf den aber nicht benutzen, um sich zu orientieren. Aber das ist natürlich auch der Sport, ich verstehe schon.
Ja, ja. Nee, das ist schon allgemein. Was ich eigentlich gemeiner finde an diesen Events, die halt live gesendet werden, dass du da auch Menschen hast, die mit der Kamera rumlaufen, also die schicken, dass da auch live sind Leute, die vom Fernsehteam da im Wald stehen. Mit der Kamera und dir hinterherlaufen. Das ist dann immer richtig stressend, wenn du so einen Typen da hast und du weißt, dass das jetzt gerade live geschickt wird und irgendwie deine Eltern schauen zu Hause zu und da nährst du dich an den Posten und weißt, es sind vielleicht nur noch 50 Meter bis zum Posten, aber bist nicht ganz sicher, wo das ist. Ist das jetzt hinter dem Hügel oder hinter dem Hügel da drüben? Und da wirst du nochmal schnell unsicher und dann machst du so einen Fehler und dann stehst du da dumm im Wald rum und hast da diese Kamera und alle schauen live zu, während du da keine Ahnung was du gerade machst. Dann wird das irgendwie schnell ganz persönlich.
Das erhöht auf jeden Fall den Druck vielleicht ein bisschen.
Genau.
Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass es dir nicht mehr passieren wird.
Ja, naja, Fehler sind so ein bisschen Teil vom Sport. Also es gibt da einfach nicht den perfekten Lauf. Du könntest irgendwie, du kannst ja die Routenwahlen können ja auch ganz klein sein, ob du jetzt links oder rechts um diesen Baum läufst oder so. Also den perfekten Lauf kann man gar nicht machen, kann man auch irgendwie nicht anstreben. Aber auch so kleinere Fehler von 10, 15 Sekunden, weil du quasi auf der falschen Seite vom Stein geschaut hast nach dem Posten, das passiert halt jedem, passiert auch am besten. Aber man kann sich auch komplett wegstellen, wo du dann plötzlich 10 Minuten verlierst. Das Schlimmste ist natürlich dann, wenn das in der Staffel passiert und du machst das über ein Team kaputt. Aber das macht den Sport ja auch so spannend, was du beim Laufen nicht hast. Das bricht ja nie jemand, also es natürlich bricht ein Läufer ein bei den 10.000 Metern auf der letzten Runde und so. Aber beim Lauf oder beim Orientierungslauf hast du halt viel größeres Potenzial dafür, dass irgendwas schief geht. Und du kannst dir nie sicher sein, wer gewinnen wird.
Hm. Wie groß ist denn eigentlich so ein Starterfeld?
Das kommt natürlich auf den Lauf drauf an. Die coolsten Läufe sind natürlich die größten Läufe. Und da sind die Finnen die besten. Da in Finnland ist das schon fast so ein bisschen wie ein Volkssport, kann man sagen.
Okay.
Und da gibt es eine Staffel, die heißt Jukola. Und da würde ich allen empfehlen, das mal bei YouTube nachzusuchen und sich die Starts anzuschauen, weil das ist dann auch nachts passiert das Ganze, das ist eine Staffel.
Okay.
Und da hast du ein paar tausend Teams.
Ja.
Also vielleicht so ungefähr 2000 Teams. Also das sind dann nur die Herren-Teams. Dann hast du auch noch die Damenstaffeln dafür. Das sind auch wieder so viele Teams. Und dann geht halt der Startschuss und dann rennen erstmal alle los in den Wald.
Im Dunkeln.
Und das ist natürlich im Dunkeln, genau, mit riesen Kopflampen. Das sind ganz schön coole Szenen. Und ja, das ist auch das, was irgendwie am meisten Spaß macht, fast da dabei zu sein.
Also, wenn man sich das jetzt angeguckt hat und sagt, das will ich gerne mal mitmachen, kann man das einfach so? Also kann ich jetzt einfach sagen, ich mache da halt mal mit. Ich könnte es nicht, weil mit Kompass und Karte, das müsste ich mir vorher definitiv mal angucken. Also man muss da ja schon sich ein bisschen reinfuchsen.
Ja, also du musst auf jeden Fall erstmal lernen, aber das ist, glaube ich, das ist schneller getan, als man denkt. So, das ist, der Kompass ist da, damit du die Karte in die richtige Richtung hältst und Niveau, also es gibt ja verschiedene Niveaus dafür. Es gibt auch Bahnen, wo du einfach nur quasi Pfaden folgen musst. Mhm. Und das kann ja auch schwierig genug sein, wenn du das noch nie gemacht hast, die Karte erstmal zu verstehen. Aber und ich würde sagen, es gibt ganz, ganz viele Vereine, die Trainings anbieten. Jetzt bin ich mit der Situation natürlich in Deutschland nicht ganz so bekannt wie in Norwegen, aber ich gehe immer davon aus, dass es auch in Deutschland so ist. Oder ich weiß, dass es auf jeden Fall an vielen Stellen so ist. Vielleicht ist es nicht ganz so verbreitet wie in Norwegen, aber halt einfach kurz recherchieren und den nächsten Verein finden und mal anschreiben, ob du beim Training dabei sein kannst. Und da kommt man auch ganz schnell rein. Das finde ich an dem, der Orientierungslauf ist so familiär. Also man kennt irgendwie alle. Und bei einem Wettkampf muss ich einfach für einen Wettkampf anmelden. Mhm. Und da kommen auch ganz viele Leute. Und wenn du dich quasi für die richtigen Wettkämpfe anmeldest, dann bist du auf derselben Zielwiese wie Weltmeister oder mehrfache Weltmeister. Und das, okay. Kann man ja auch, wenn man die Leute kennt, wird man auch ganz schnell ein bisschen starstruck.
Okay, cool. Das ist wahrscheinlich schwer in Zahlen zu sagen, wie viele Leute den Sport betreiben. Also in Norwegen natürlich viel, viel mehr und da kennst du dich ja auch eher aus.
Ja, also in Norwegen, ich kann auch die genauen Zahlen, kann ich dir nicht sagen, aber ich weiß, dass der norwegische Verband hatte mal so als Ziel, dass 1% der Bevölkerung Orientierungslauf betreibt. Okay. Ich glaube, ich bezweifle, dass sie es erreicht haben, aber so die größten Läufe, da sind dann schon mehrere Tausend dabei. Also 20.000 Einzelläufer, vielleicht ist, stimmt, das 20.000 Einzelläufer ist das Größte, was man in Schweden hinkriegt. Ich glaube, das ist so der Weltrekord, liegt vielleicht bei 25 Einzelläufer.
Für die größte Veranstaltung.
Ja, genau.
Okay.
Aber das sind dann 5 Tage mit Orientierungslauf in Schweden. Das findet dann jedes Jahr statt. Genau, und ja, also wenn du 25.000 Läufer bei einem Lauf hast, dann kannst du ja davon ausgehen, dass du quasi in den skandinavischen Ländern, ja, vielleicht so 100.000 hast. Das ist schwer zu sagen. In Schweden vielleicht mal so 100.000, in Norwegen ein bisschen weniger, in Finnland etwa gleich so viel wie in Schweden.
Aber schon sehr, sehr viele. Wird ja einen Grund haben, dass sie das alle machen. Also jetzt Werbefläche für dich. Warum sollten die Leute auch in Deutschland viel mehr Orientierungslauf machen?
Das ist für mich ein sehr spannender Sport, weil du hast die physische Komponente wie bei jeder Sportart eigentlich, aber dann auch noch die mentale Komponente. So ein bisschen, ja, wie eine Kombination aus Schach und Laufen. Und das heißt, dass du irgendwie, du musst nicht der Stärkste sein, du musst nicht der Schnellste sein. Du kannst halt auch irgendwie durch das Denken wieder Zeit gut machen. Oder du kannst halt einfach richtig schnell sein und dabei irgendwie nicht so viel denken. Also es gibt irgendwie so viele, viele Strategien. Das ist ein Grund, dass es einfach unglaublich viel Spaß macht. Halt nicht so wie, wo du nur in Kreisen rumläufst bei Leichtathletik. Anderer Grund sind natürlich, wie eigentlich fast bei jeder anderen Sportart auch, die Menschen. Aber muss ich sagen, bei Orientierungslauf, da musst du lange nach so netten Leuten suchen, wie die Orientierungsläufer. Da spricht dich irgendwie jeder gerne an und irgendwie ist immer eine gute Stimmung auf der Zielwiese. Und ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe, das ist so familiär. Und dadurch, dass ich habe ja noch nie, wie schon vorhin erwähnt, noch nie in Deutschland gewohnt. Aber dadurch, dass ich jetzt so im Bundeskader bin und davor im Nachwuchskader war, habe ich so ein paar Deutsche mal kennengelernt und halt Freunde gefunden, Freunde fürs Leben hoffentlich. Und das kann, glaube ich, jeden erwarten, der mal Orientierungslauf probiert.
Na, das klingt doch sehr überzeugend. Genau, also auch in Deutschland mal Vereine googeln, hatten wir gerade schon gesagt. Die findet man gewiss.
Ja, da gibt's gute Webseiten, um sowas zu finden. Und am Ende findest du immer irgendwie einen alten Mann oder eine alte Frau, die schon eine ewig lange OL gemacht haben und einfach nur für die Sportler brennen und dir einfach jeden gerne beibringen, wie man so einen Kompass und eine Karte verwendet.
Ja, spannend. Es scheint mir da so eine richtige Parallelwelt zu geben, die, die sehr spannend und nach einem sehr guten Sport klingt. Vielleicht aber auch nochmal zu dir als Sportler. Also es ging gerade schon darum, du steigst jetzt in die
Elite, sagt man. Die Elite-Läufer oder Elite-Bereich.
Okay, du steigst jetzt in den Elite-Bereich voll ein. Juniorenklasse ist durch. Was willst du noch erreichen? Sind es die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften? Hast du ganz große Ziele? Und willst du so, also wird man Vollzeitsportler im Orientierungslauf? Ich glaube, einen Sponsor hast du ja schon. Was schwebt dir vor?
Also Sponsoren, die gibt's, und Vollzeitsportler kann man werden. Aber das ist, glaube ich, sehr schwer. Und das sind eine Handvoll Menschen in der Welt jetzt, die es momentan schaffen, Orientierungslauf als Vollzeitsport zu betreiben. Und ich würde sagen, das ist gar nicht mal mein Ziel. Das ist so unwahrscheinlich, davon kann man kaum träumen. Aber träumen darf man natürlich. Nee, ich will eigentlich viel mehr, wie du erwähnt hast, die Weltmeisterschaften, das ist vielleicht das Größte. Da will ich immer gern dabei sein und so gut wie möglich abschneiden. Dadurch, dass man halt auch für Deutschland läuft, was jetzt nicht eine Top-Nation ist im Orientierungslauf-Zusammenhang, habe ich da auch Lust, irgendwas aufzubauen mit dem Team. Und ich habe auch so das Gefühl, ich kenne jetzt die jüngeren Läufer auch, die in den nächsten Jahren vom Nachwuchskader hochrücken werden. Da passiert gerade was Gutes. Und da habe ich auch, bin auch zuversichtlich, dass das deutsche Team in den nächsten Jahren noch viel stärker wird. Und was mir eigentlich am meisten Spaß macht am Orientierungslauf, sind die Staffeln zu laufen. Mhm. Und dafür braucht man natürlich ein starkes Team. Und so sind meine Ziele eigentlich, bei der Weltmeisterschaft mit Deutschland gut abzuschneiden.
Das heißt, wir sollten dich auf jeden Fall weiter im Blick behalten. Und vielleicht sehen wir dich dann im Livestream zum Titel laufen.
Ja, klar. Das ganze deutsche Team im Blick behalten, glaube ich, die nächsten Jahre. Das ist so mein Tipp.
Das ist auf jeden Fall vermerkt. Den haben wir uns aufgeschrieben, den Tipp. Also ihr trainiert dann auch immer gemeinsam im deutschen Team. Das heißt, du bist dann von Norwegen aus aber auch immer unterwegs fürs Trainingslager im Süden mit dem deutschen Kader. Hast du auch, glaube ich, eben schon gesagt. Ne?
Ja, genau. Aber es sind auch Bedingungen für die OL sind im Ausland oft viel besser als in Deutschland. Oft weil die Wälder irgendwie spannender sind oder zugänglich, vor allem in Deutschland sind Wälder oft privat, da darf man nicht einfach ohne weiteres rein.
Stimmt.
Genau, und deshalb sind auch viele, viele deutsche Kaderathleten auch im Ausland, auch unter anderem auch hier in Norwegen.
Ah, okay.
So bin ich, ich bin nicht der Einzige, der weit anreisen muss für die Trainingslager.
Also Dinge, die man beachten muss, ne? Die man nicht auf dem Schirm hat, wenn man nicht tief in der Materie drin ist.
Klar.
Spannend. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Ausrüstung. Also ihr habt ja nicht so viel dabei. Die Karte und den Kompass kriegt man wahrscheinlich irgendwie in der Hosentasche unter oder behält man sowieso in der Hand, weil man es direkt wieder braucht.
Ja, nee, ist an sich eine ganz simple Sportart. Man sagt ja oft, dass das Laufen ist irgendwie das Einfachste. Da brauchst du nur ein paar Schuhe und kannst losmachen. Und im OL ist es fast genau dasselbe. Du brauchst ein paar Schuhe. Brauchst ein stabiles Trikot, stabile Hose, die nicht im Wald, im Busch nicht zerreißen. Und dann Kompass kostet nicht zu viel. Und die Karte kriegst du ja vom Veranstalter bei einem Lauf. Und dann geht's los.
Okay, also auch auf jeden Fall nicht ausrüstungsintensiv, sondern sehr leicht umzusetzen. Das kann also nicht die Ausrede sein, dass man das Equipment nicht hätte.
Naja, auf jeden Fall. Das ist quasi, wenn man das als Hobby betreibt, ist das noch kein teurer Sport. Teuer wird es dann erst, wenn du überall hinreisen musst für die Trainingslager und die Wettkämpfe.
Okay, einfach durch die Reisekosten, aber es ist nicht so, dass ihr dann die Profischuhe habt, die man dann plötzlich braucht oder so.
Nee, das Ganze mit den Carbon-Schuhen und den Superschuhen ist noch nicht ganz angekommen beim OL.
Meinst du, das kommt noch?
Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das mit diesem Carbon und den Effekt, der Carbon bringt, ob das im Waldboden so viel geben würde. Ich weiß nicht, vielleicht sind schon die ersten Trailrunning-Schuhe mit Carbon gemacht. Könnte sein. Dann, ich glaube nämlich, hatte vor ein paar Tagen davon was gelesen, dass da kommt das vielleicht auch zum OL.
Ja, wer weiß, ob es dann nicht irgendwann spezielle Orientierungslauf-7-Meilen-Stiefel mit Carbonverstärkung gibt.
wär auf jeden Fall interessant.
Was muss man denn noch über deinen Sport wissen, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du aber unbedingt loswerden möchtest?
Unbedingt loswerden will. Ich würde gerne was erzählen von meiner Situation hier in Norwegen als Orientierungsläufer. Weil hier, ja, das ist eigentlich auch was ganz Interessantes und was mein Leben sehr prägt. Ich wohne ja in Trondheim und studiere hier. Und hier gibt es eine ganz besondere Gruppe Menschen, weil ich sage so, eine der besseren Unis oder besten Unis, der größten Unis vor allem in Norwegen, ist hier in Trondheim. Und da flocken dann irgendwie alle Orientierungsläufer, die gerade fertig sind mit der Schule, flocken hier nach Trondheim her. Und um ja, Orientierungslauf zu betreiben und halt noch zu studieren, was man so machen muss, um erwachsen zu werden. baust du so eine, ja, gibt es halt so eine richtig schöne Gruppe hier an jungen Menschen, die alle für den Sport brennen. Und da wohnen wir alle in WGs. Ich wohne auch in so einer WG mit drei anderen Orientierungsläufern. Und davon gibt's viele andere WGs in derselben Studentenstadt. Und so kriegt man ja, die ganz, ganz besondere Atmosphäre. Manche würden das vielleicht schon als Sekte beschreiben. Aber es sind eigentlich nur eine Gruppe junge Menschen, die uns freuen, an diesen Sport zu machen. Und so, ja, so verbringe ich meinen Alltag hier oben in Trondheim. Da machst du mir einfach nur die ganze Zeit mit den Sportlern. Das ist so ein bisschen so mein soziales Leben. Ist im Sport und dann den Rest muss man noch ein bisschen studieren nebenbei.
Ach, das klingt ehrlich gesagt ziemlich gut. Das heißt aber, du hast dir tatsächlich auch den Studienort des Orientierungslaufs wegen ausgesucht.
Genau. Zum Glück kann man hier auch ganz okay studieren.
aber <Nein, Glück. lacht>
ja, genau. Da kommen auch viele Leute aus dem Ausland her, um ein Auswechseljahr oder ein Master in Trondheim zu machen.
Und dann eben auch gut trainieren zu können, weil sie eben über den Sport darauf aufmerksam werden.
Ja, genau. Weil die Bedingungen sind irgendwie eine der besseren in der Welt, die man hier hat.
Trondheim kannte ich immer vom Skispringen und Wintersport. So.
Ja, für die meisten Menschen ist es wahrscheinlich dafür bekannt. Ja, da Skifahren kann man ja auch viel machen. Das können ja auch alle Norweger sehr gut. Das ist ja der Volkssport in Norwegen. Und das ist auch, ja, ist auch ein Teil von meinem Training sogar. Im Winter, wo man unbedingt laufen kann, gibt es dann Skilanglauf.
Klar, auch super als Ausdauertraining. Und geht dann ja wahrscheinlich fast gar nicht anders, wenn draußen so viel Schnee liegt.
Ja, ansonsten musst du halt auf dem Laufband laufen, was ja schnell langweilig wird nach irgendwie 90 Minuten da den Dauerlauf. Macht dann nicht mehr so Spaß.
Okay, aber das heißt, du machst auch so lange Dauerläufe, obwohl du eigentlich nur eine Viertelstunde im Wettkampf...
Ja, eben nur eine Viertelstunde für den Sprint, aber dann die Langdistanz, die ich ja, wie gesagt, ist ja die Königsdisziplin. Ja. Wäre schade darum, da sich nicht drauf vorzubereiten.
Ja.
Oder darauf hinzutrainieren. Deshalb auch die längeren Dauerläufe.
Okay, das heißt, du hast dann schon, also einen Trainer, der dir auch Trainingspläne schreibt, weil es ja gar nicht so leicht, das dann unter einen Hut zu kriegen, ne? Irgendwie die verschiedenen Distanzen abzudecken und auf dem Punkt fit zu sein. Das ist dann bestimmt gut, wenn da jemand ist, der da drauf guckt und einen begleitet.
Ja, also einen Trainer habe ich, der wohnt in Oslo. Also ja, ist ein bisschen Distanz, aber die Trainingspläne kommen auch alle an. Der ist ein bisschen älter und hat daher sehr viel Erfahrung und teilt die gerne. So, ja, ich könnte sagen, der hat einen großen, großen Anteil an den Erfolgen, die ich geschafft habe.
Okay, cool. Und er ist aber auch Orientierungsläufer, nur jetzt nicht aus dem Verein, wo du gerade bist.
Nee, er ist aus meinem ehemaligen Verein, also ein Verein, wo ich quasi Orientierungslauf gelernt habe. Da kommt er her. Okay. Und genau, das ist auch Orientierungsläufer. Bisschen so irgendwie so ein klassischer Orientierungsläufer, weil im Orientierungslauf geht das oft über Familien hinweg, dass die die Eltern machen einen Orientierungslauf, lernen sich kennen in der Sportart, kriegen Kinder und dann muss das Kind natürlich auch einen Orientierungslauf machen und dann geht es eigentlich die ganze Zeit nur so weiter.
Okay, das wird in die Wiege gelegt und dann kommt man da nicht raus.
Ja, genau, hast eigentlich keine Wahl.
Das heißt, deine Eltern machen auch Orientierungslauf?
Ja, nee, also bei mir ist es ein bisschen anders geworden. Ich bin vielleicht so ein bisschen, ja, der Ausnahmefall in dem Zusammenhang. Da, ja, habe ich als kleines Kind, war ich eigentlich immer aktiv, habe irgendwie alle Sportarten gemacht, von Turnen bis Schwimmen und irgendwie Handball. Aber dann hat mir irgendwie nichts mehr so richtig Spaß gemacht. Bin irgendwie, ja, davon weggegangen, hatte irgendwie plötzlich nichts mehr zu tun, keine Sportart. Hat mein Vater halt irgendwie mal, ja, ein bisschen rumgeguckt und vorgeschlagen, versucht auch mal Orientierungslauf. Das hatte er damals, glaube ich, 2 Jahre lang gemacht, als er, ja, 13, 14 war.
Ah, okay.
Ja, und da hat er mich da mitgenommen zum Training. Ob es mir wirklich Spaß gemacht hat am Anfang, weiß ich auch nicht, würde ich vielleicht nicht behaupten. Aber ja, das ist halt, hat dann irgendwie doch gereizt. Aber als kleines Kind war das, ja, auf jeden Fall erstmal abschreckend, dass man da so ganz schnell allein im Wald ist und nicht mehr wirklich weiß, wohin man laufen soll.
Wie alt warst du denn da?
Da war ich 9.
Oh.
Wobei man mit 9 oder 10 Jahren, da hat man auch oft noch Begleitung dabei, aber sagen wir so, ab 10 Jahren, da wirst du auch ab und zu mal alleine in den Wald geschickt und hoffen die Eltern, dass du wieder rauskommst.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich mit 10 alleine in den Wald getraut hätte. Also Respekt auf jeden Fall. Und
ja.
Gut, dass es dich zum Orientierungslauf verschlagen hat, denn das Ganze ist ja offensichtlich sehr erfolgreich für dich verlaufen. Bisher in der Juniorenklasse und bald eben auch Elitebereich.
Genau.
Dein Tipp, warum man unbedingt mal Orientierungslauf ausprobieren sollte zum Abschluss, damit man dann hochmotiviert aus dieser Folge geht.
Ja, also der Tipp, warum man einen Orientierungslauf ausprobieren soll, hatte ich eigentlich vorhin schon, war ich schon vorhin kurz drin, ne? Was das Beste am Sport ist. Ja, mir fällt irgendwie auch wieder da irgendwie nur ein, dass man die mentale Komponente hat und das Laufen. Das reizt mich so sehr daran und auch Verreisen am Sport, dass das irgendwie, das ist auch ein großer Teil vom Orientierungslauf, dass du um guter Orientierungslaufer zu werden, reist man oft in andere Gelände, um sich die anzuschauen oder halt ja auf neue Momente quasi im Wald oder in der Stadt vorzubereiten. Muss man immer ein bisschen unterwegs sein und so sieht man halt die Welt.
Das klingt doch auf jeden Fall gut. Ich bin jetzt auch schon so weit neugierig, dass ich auf jeden Fall direkt nach dieser Aufnahme mal gucken werde, wo der nächste Orientierungslaufverein in meiner Nähe ist. Und wer weiß, vielleicht sieht man mich dann bald irgendwo mit Karte und Kompass durch die Gegend irren.
Ist auch nicht mehr lange bis zur nächsten deutschen Meisterschaft. Vielleicht bist du ja dann da auch am Startstrich.
Oh, ob es so schnell so weit reicht? Wann ist sie denn und wo findet die statt?
Ganz genau könnte ich es dir nicht sagen. Oder die findet auf jeden Fall in Sachsen statt, irgendwo in den Wäldern dort. Und die ist in ein paar Wochen.
Gut. Anselm, vielen, vielen Dank für den Einblick in den Orientierungslaufsport. Es hat mir Spaß gemacht, darüber zu lernen und zu erfahren. Und ich hoffe, wir konnten jetzt in unserer Hörerschaft ein paar Leute dafür begeistern, sich das vielleicht auch mal näher selbst anzugucken, im Sinne von es mal zu machen, oder aber sich dann den Livestream anzugucken und vielleicht dir zuzuschauen beim nächsten Orientierungslauf-Wettkampf.
Ja, danke, dass ich 40 Minuten lang drüber quatschen durfte.
War ein Fest, danke dir. Das war sie, unsere heutige Podcast-Folge. Aber keine Sorge, natürlich wird es eine nächste geben. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast sehr gerne. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, lasst uns sehr gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns über viele Sterne und euer Feedback. Also denn bis zur nächsten Folge, macht's gut und wir hören uns.